Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Fliegen ohne Flugleiter. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins, und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de/heft. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcasts ist die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion, die ich auf der Aero 2024 in Friedrichshafen moderiert habe. Dabei habe ich mit Experten über Fliegen ohne Flugleiter und den aktuellen Stand der Dinge geredet. Es wird sich nämlich sehr bald viel tun. Darüber haben wir geredet. Die Aufzeichnung hört ihr jetzt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Und noch viel mehr Dank natürlich, wenn ihr Abonnenten des Fliegermagazins seid, damit unsere Arbeit unterstützt und letztlich auch diesen Podcast erst möglich macht. Und für diejenigen von euch, die noch nicht Abonnent sind, vielleicht ist das ein Grund von vielen guten Gründen, Abonnent des Fliegermagazins zu werden, unsere Arbeit zu unterstützen und jeden Monat ein prall gefülltes Heft zu bekommen mit spannenden, interessanten und lehrreichen Geschichten rund ums Fliegen. Unser besonderes Angebot an euch: Ihr erhaltet das Abo mit 25% Rabatt und dazu noch ein Geschenk. Alle Details unter www.fliegermagazin.de/podcast-abo. Nochmal: www.fliegermagazin.de/podcast-abo. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Borchert vom Fliegermagazin. Schön, dass so viele da sind. Das zeigt, dass unser Thema Fliegen ohne Flugleiter offenbar interessant ist. Schön, dass Sie da sind. Ich habe 5 Herren gebeten, hier auf die Bühne zu uns zu kommen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf dieses Thema blicken. Und ich würde jetzt einfach mal der Reihe nach auf die Bühne holen. Das ist einmal Guido Frey vom Flugplatz Paderborn-Haxterberg, der wirklich sehr engagiert ist, was all das rund um Fliegen ohne Flugleiter angeht. Vielleicht hat er einen kleinen Applaus verdient. Wenn du dich einfach hier... Dann haben wir aus dem Deutschen Bundestag Manuel Höferlin, Mitglied des Deutschen Bundestags, selbst Privatpilot, stellvertretender Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt bei der FDP. Schön, dass du da bist. Mike Moore, Fluglehrer, sehr aktiv in der Ausbildung, auch von Fluglehrern, Referent Luftraum, DAEC, wird uns ein bisschen was darüber erzählen können, was wir als Piloten womöglich lernen müssen und wie man es uns beibringt. Mike Moore, herzlich willkommen. Thema Nebelung vertritt die AOPA, ist Jurist und auch an einem Flugplatz sehr aktiv. Wir werden uns das nachher genauer anhören. Und schließlich die Behördenseite, Tim Würmann von der Landesluftfahrtbehörde Niedersachsen, die eigentlich anders heißt, aber so ist klar, was es ist. Ja, ich bitte die Herren herzlich, sich die Mikros zu teilen. Wir werden am Schluss mindestens eine Viertelstunde einrichten, um Ihre Fragen dann auch weiterzuleiten. Jetzt fange ich erstmal an mit meinen dummen Fragen. Die erste geht an Guido Frey. Du bist ja mit der Initiative Fliegen ohne Flugleiter sehr, sehr aktiv in dem Thema. Wir saßen hier vor einem Jahr. Da waren gerade die Regeln in Deutschland umgesetzt, dass man eben diesen Rettungsdienst für bestimmte Arten von Flugplätzen und Flügen nicht mehr braucht. Und dann haben wir alle gesagt, toll, jetzt geht's los. Eigentlich hat sich doch seitdem nichts getan, oder?
Ja, den Eindruck kann man von außen durchaus gewinnen. Allerdings ein paar Dinge haben sich schon getan. Also es gibt einige Behörden in Deutschland, die zum Beispiel aktiv aus Genehmigungen die Hilfspersonen gestrichen haben. Also Flugplätze, die schon Fliegen ohne Flugleiter haben, aber mit einer Hilfsperson, die Rescue Firefighting noch sicherstellen muss, das ist gestrichen worden. Es wird momentan an einem Konzept gearbeitet, aber da wird der Tim Würmann sicherlich gleich noch was zu sagen, wie wir quasi das Fliegen ohne Flugleiter demnächst in die Genehmigung bekommen können. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das schon im Laufe des letzten Jahres verfügbar wäre, war es aber leider nicht und im Prinzip warten wir täglich darauf.
Ja. Tim, du warst jetzt schon angesprochen. Ich glaube, es war jetzt das Jahr über so, dass die Landesluftfahrtbehörden sich auch zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium überlegt haben, wie bringen wir das jetzt in der deutschen Regelwelt über und was müssen wir unter und was müssen wir dabei beachten? Kannst du daraus ein bisschen was erzählen, was da so die Überlegungen waren und wie unterschiedlich auch die Positionen der Landesluftfahrtbehörden sind?
Also grundsätzlich waren die Positionen gar nicht so unterschiedlich.
Ah ja,
das ist schon mal gut. Wir waren uns da zumindest in der Unterarbeitsgruppe, nennt man das, zusammen mit dem Bund. Wir haben da auch teilweise vielfach ohne den Bund zusammengesessen und uns was überlegt. Und als allererstes hat man sich natürlich mal die rechtlichen Grundlagen genommen. Also was geht überhaupt? Also was ist in Deutschland überhaupt möglich? Und da sind wir eigentlich dazu gekommen, dass relativ viel möglich ist. Und eigentlich die Essenz daraus ist gewesen, dass man sagt, das Wesentliche oder die wesentliche Entscheidung, ob an einem Flugplatz ohne irgendjemanden, also auch ohne sachkundige Person, ohne Flugleiter und so weiter geflogen wird, liegt eigentlich in erster Linie bei den Platzhaltern. Es gibt mit Sicherheit Flugplätze, wo auch die Luftfahrtbehörde vielleicht noch ein Wörtchen mehr mitzureden hat, weil es irgendwie darum geht, dass da, keine Ahnung, letztes Jahr glaube ich auch, wurde darüber gesprochen, dass da vielleicht eine Ampel ist, eine Schranke ist, dass irgendwelche Besonderheiten an einem Flugplatz sind. Aber ansonsten sind das Themen, da muss der Platzhalter selbst entscheiden, was will ich, in welchem Umfang, wann will ich jemanden da haben, will ich an meinem Verkehrslandeplatz mit Betriebspflicht dauerhaft jemanden haben, der ja alle möglichen Aufgaben auch ansonsten hatte. Also ja. Ohne, dass er nur die Bodenfunkstelle abhört, hat er ja noch Gebühren zu kassieren, Rasen zu mähen. Da gibt es ein Dutzend Tätigkeiten, die da auf der Liste stehen. Das heißt, das wird ja trotzdem bleiben und das liegt natürlich in der Verantwortung des jeweiligen Flugplatzes. Was wir zusätzlich gemacht haben, da haben wir uns die Hilfe eines Düsseldorfer Fluglotsen geholt. Man hat ja festgestellt, dass mit der letzten Bekanntmachung der Sprechfunkverfahren quasi die Sprechgruppen für die VFA-Plätze komplett rausgefallen sind. Das heißt, im Moment haben wir eigentlich gar keine Sprechgruppen in dem Sinne für die Sichtflugplätze. Und da haben wir uns eben eines Spezialisten sozusagen bedient, der uns in der Arbeitsgruppe zugearbeitet hat. Und ich gehe davon aus, dass jetzt also mit der Veröffentlichung des Erlasses oder wie es auch immer heißen wird durch das Bundesverkehrsministerium in kürzester Zeit, so wie ich hoffe, also ich warte genauso darauf oder wir warten genauso darauf, dann auch gleichzeitig vielleicht eine Anlage dabei ist oder das rangehängt ist, wie man sich unterhalten kann in Zukunft oder was man vielleicht auch für Meldungen abgeben soll im Platzrundenverkehr, bevor man wegfliegt, wenn man irgendwo ankommt und so weiter. Also das heißt, das ist die Idee gewesen. Wir haben die Rechtsgrundlagen zusammengefasst, wir haben gesagt, was ist möglich und im Endeffekt geht es darum, dass die Platzbetreiber sagen, zusammen mit der Luftfahrtbehörde, was können wir an dem jeweiligen einzelnen Platz entsprechend darstellen und was darf man dann überhaupt noch sagen.
Dieses Regelwerk steht nach allem, was wir wissen, unmittelbar vor der Veröffentlichung, also dieser Tage sozusagen.
Dem ist so. Also wir haben das vor einigen Wochen noch, haben die Luftfahrtbehörden das nochmal zur Kommentierung bekommen, also den letzten Entwurf sozusagen, nachdem ja der Bundländer Fachausschuss das im letzten Herbst schon abgesegnet hatte, also das heißt die Chefs der Luftfahrtbehörden das abgesegnet hatten und dann die Verbände beteiligt wurden, glaube ich, bis Ende Dezember. Haben wir das jetzt vor ein paar Wochen gekriegt. Wir haben dann noch mal so ein bisschen Feinschliff gemacht, also zumindest die Kommentare, die ich gelesen habe, war eigentlich nur noch Feinschliff. Und dann wird das demnächst so kommen und dann können wir richtig loslegen.
Ja. Tillmann, die AOPA war ja wesentlicher Treiber hinter diesem ganzen Vorgang. Also das war ja immer, für die nicht so drinstecken im Thema, es war ja immer so, dass eigentlich für das Verbleiben der Person, die da am Flugplatz ist, ich nenne sie ungern Flugleiter, weil sie genau das nicht tun darf, Flüge leiten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also es war immer der Grund dafür, dass halt dieser Feuerlösch- und Rettungsdienst vorgehalten werden musste, weil das die ICAO so vorsah, auch am kleinsten Flugplatz. Und dann haben ganz viele Länder eben gesagt, daran halten wir uns nicht, du widersprichst mir, wenn ich Quatsch erzähle, daran halten wir uns nicht, lieber ICAO, nur dass ihr es wisst, das geht relativ einfach, die Deutschen haben sich da anders entschieden und dann habt ihr irgendwann gesagt, jetzt hören wir auf, an den Deutschen rumzubohren, wir ändern die Regel bei der ICAO. Und dann war, glaube ich, euer Europa-Vertreter in Montreal bei der ICAO wesentlich dafür verantwortlich, dass die ICAO das dann letztes oder vorletztes Jahr geändert hat und gesagt hat, wenn da kein gewerblicher Verkehr ist, dann muss da auch kein Feuerlösch- und Rettungsdienst vorgehalten werden. Das wiederum führte dann dazu, dass vor einem Jahr eben diese Regeländerung in Deutschland gemacht wurde, dass auch das nicht mehr vorgehalten wurde und nun geht es eben darum, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Ist das so richtig?
Das hast du eigentlich gut zusammengefasst, Thomas. Also letztes Jahr die Veröffentlichung der NFL und auch die sagen wir mal, Änderung bei den ICAO-Vorgaben, das war so der erste wichtige Schritt. Das haben wir auch letztes Jahr gesagt, wo ich hier, glaube ich, gesagt habe, das ist eine historische Entscheidung, das ist sie auch weiterhin. Und es war der Startpunkt für das ganze Thema. Wir haben letztes Jahr aber auch gesagt, dem Flugleiter, auch wenn ich den Begriff jetzt auch nochmal so in den Mund nehme, sind noch andere Aufgaben halt zugeteilt. Wir nehmen mal das Führen des Hauptflugbuchs, Verkehrssicherungspflicht, solche Geschichten. Und die verbleiben momentan immer noch da, weshalb ja auch klar war, und das haben wir letztes Jahr auch gesagt, dass man jetzt entsprechend, sagen wir mal, Regelwerke entwerfen muss, um die Grundlagen dafür zu schaffen, dass halt von diesem Flugleiter nichts mehr übrig bleibt. Also man hat ja auch, sagen wir mal, mit dem Feuerlöschen und Rettungswesen, sagen wir mal, den Begriff schon ein bisschen ausgehöhlt, will ich mal sagen, und das geht jetzt halt Schritt für Schritt weiter. Dass die Mühlen da zum Teil sehr langsam mahlen, das überrascht, glaube ich, keinen, auch wenn wir immer wirklich sehr optimistisch sind und da wirklich das Beste hoffen. Aber ich will da jetzt nochmal anschließen, was eben auch gesagt wurde. Wir haben diese zwei Papiere, das eine, was sich mit dem Flugleiterwesen beziehungsweise seinen Nachfolgeregelungen befasst und das andere Papier, was sich mit den Flugfunkverfahren befasst, am 6. Dezember 2023 bekommen. Frist zur Kommentierung 31.12.2023. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Uns ist das Thema aber wichtig und ich will an der Stelle mal betonen, dass auch die Verbände allesamt an einem Strang ziehen. Nämlich haben wir uns in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester in einer Konferenz nochmal zusammengeschaltet online, nämlich der DAEC, Mike Moore, Guido Frey, und auch der Joe Konrad vom DULF, der Thomas Meyer von der IDRF und ich, und haben unsere Kommentierung auch nochmal abgestimmt, um auch nochmal ein klares Signal zu senden. Wir sehen das alle einheitlich, natürlich mit vielleicht einer ganz kleinen Differenzierung, was jetzt vielleicht auch Formulierung angeht. Und das war uns extrem wichtig, diese Frist auch nicht zu reißen, weil wir wollten ja, dass es möglichst zur neuen Flugsaison kommt. Und jetzt warten wir. So, das ist der Stand der Dinge, aber wie gesagt, die Verbände tun alles und das auch gemeinsam. Da lassen wir uns nicht auseinander dividieren. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Zeichen an der Stelle.
Ja, Manuel Höferlin, aus der Politik wirst du vermutlich solche Zeitabläufe gewöhnt. Du hast ja auch vor einigen Jahren schon mal versucht, an der ZÜB, an der Zuverlässigkeitsüberprüfung zu drehen. Wie viel Gehör findet man eigentlich in den politischen Kreisen Berlins, wenn man sagt, ich bin übrigens Pilot und das ist wichtig?
Also an der ZÜB drehe ich oder versuche ich seit 2009 zu drehen, ja, in verschiedenen Funktionen und Rollen, weil mal ist man ja auch Opposition und manchmal ist man mitbeteiligt oder gar nicht im Parlament, aber Bildungsurlaub und so. Aber ich finde, das ist, es klingt jetzt blöd, aber das ist ein enorm schnell, wie das jetzt gelaufen ist beim Fliegen ohne Flugleiter. Das sind 1,5 Jahre. Mhm. Das ist für einen Prozess in Verwaltungen und Ministerien, bei denen sowohl auch noch die Landesebene mit eingebunden wird und die Verbände, eine sehr respektable Zeit. Ich weiß, ich bin selbst auch so ein Ungeduldiger. Das ist unerträglich, wenn man da sitzt und sagt, warum machen die das denn jetzt nicht? Das ist doch alles klar. Ja? Aber aus meiner Erfahrung, der Innensicht, ist das schon recht flott. Da gibt's ja viele Probleme. Da gibt's erstmal das Problem, dass nicht jeder in jedem Haus die gleiche Meinung hat. Ja, das kennen wir ja aus zig Geschichten, anderen auch, dass eben die Abteilungen auch sich widersprechen, dass vielleicht auch die politischen Verhältnisse sich verändern, dass bei den Ländern das gar nicht überall einheitlich gesehen wird. Und wir wollen ja nicht, dass Fliegen ohne Flugleiter, ich würde mal sagen, Fliegen ohne verantwortliche Person am Flugplatz, da könnte man es vielleicht besser sagen, aber wir bleiben bei dem Begriff. Also Fliegen ohne Flugleiter soll ja in allen Bundesländern möglich sein. Gleichermaßen, am besten, und das finde ich erforderlich, mit den gleichen Regeln und den gleichen Voraussetzungen. Ja. Das erfordert aber, dass auch alle irgendwie sich einigen. Und jetzt im letzten Herbst wurde das mit den Ländern final abgestimmt. Jetzt ist es nochmal in die Verbände gelaufen. Ich habe auch erfahren, also ich habe heute Morgen mir nochmal aus dem Verkehrsministerium den aktuellen Stand schicken lassen. Die Formulierung war, ich zitiere sie, die Veröffentlichung der Grundsätze, so heißt es, glaube ich, erfolgt in Kürze. Also, sie werden in Kürze veröffentlicht. Das kann jetzt noch auf der Aero sein oder danach. Ich erwarte, dass es jetzt sehr bald ist. Und dann müssen die Länder das halt auch entsprechend mit ihren Regularien umsetzen. Und ich finde es gut, wenn es einheitlich ist. Und nicht zuletzt will ich eine Sache sagen, Fliegen ohne Flugleiter, wenn das möglich ist, heißt das ja nicht, dass es jeder so machen muss.
Natürlich nicht.
Und das wird auch nicht so sein. Aber allein die Möglichkeit, dass ein Flugplatzbetreiber entscheiden kann, möchte ich das in bestimmten Tagen machen? Möchte ich das vielleicht an bestimmten Zeiten des Tages machen? Das ermöglicht uns als Flieger jetzt plötzlich ganz andere Dinge im Sommer. Also wer im Sommer gern mal nicht zu den, am Wochenende unterwegs ist, also ich fliege am Wochenende oft nicht, sondern ich fliege auch oft in der Woche, wenn ich dann endlich mal zum Fliegen komme. Und dann ist halt oft PPR, der Platz ist zu oder ich lande, komme zu spät zurück oder käme zu spät zurück. Also ich glaube, das macht viele Türen auf und ich freue mich darauf. Also ich bin der Meinung, es ist gut geklappt. Die Europa, herzlichen Respekt, also Respekt und herzlichen Glückwunsch für die Penetranz, auch vor allen Dingen auf internationaler Ebene. Und ich glaube, wir haben das jetzt hier zügig umgesetzt.
Ja. Mike Moore, du bildest nicht nur Piloten aus, sondern auch Fluglehrer aus. Wie groß siehst du die, also aus meiner naiven Sicht ist das ja so, ich bin in Ländern geflogen, wo es ohne Flugleiter geht, nicht nur in unseren unmittelbaren Nachbarländern, Dänemark, Frankreich oder so, auch in den USA und so weiter. Und ich funke eigentlich an dem Platz ohne jemanden da unten, wie ich es jetzt mal nenne, genauso wie an dem Platz, wo da unten einer sitzt. Ich ignoriere dann regelmäßig dieses Melden Sie Querenflug und melde auch alles andere. Und ich frage mich so ein bisschen, alle sagen immer, wir Piloten in Deutschland müssten jetzt so wahnsinnig viel lernen und neue Sprechgruppen und was weiß ich nicht, das klang ja bei dir eben auch an. Warum eigentlich?
Also für mich war das Fliegen ohne Flugleiter, und das kann man auch nachvollziehen, war schon immer da. Also das ist ja nichts Neues. Als wir damit anfangen, und dafür für den Guido herzlichen Dank, dass du dich da auch so reingehängt hast, war es ja so, dass wir auch da schon mal so eine Hochzeit hatten, indem man gesagt hat, aha, jetzt geht's los, Fliegen ohne Flugleiter. Und dann kamen Behörden und haben gesagt, ja, das könnt ihr machen, aber ihr braucht eine Person, die für das Feuerlöschwesen zuständig ist. Und dann einfach mal platt gesagt, dann kann ich auch einen Flugleiter dafür nehmen. Also das war nicht so die Welt. Dann kam das jetzt mit der Änderung. Und jetzt haben wir natürlich ganz viele, die Verantwortlichen der Länder. Und jetzt hat jeder Flugplatz, der schon ohne Flugleiter fliegt, natürlich eine andere Voraussetzung und muss die Genehmigung ändern. Das ist ja etwas, was wir gehofft haben, was über diese gemeinsame Verordnung, und in der Schweiz heißen die Betriebsleiter, die haben diese Verordnung ja schon fertig. Da gibt es ja schon eine. Da habe ich auch vieles in dieser Verordnung da drin gefunden. Und das Zweite ist, was ich sehe, du hast eben darüber gesprochen, über den Funk an unkontrollierten Plätzen. Ja, den hatten wir mal, den kenne ich auch noch gut. Das waren zwei Seiten in der AIP und der hörte auf mit melden Sie abflugbereit. Der Rest war nie da, ja. Überhaupt nie. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn wir mit Piloten irgendwo auch ins Ausland fliegen, dann kommt immer... Warum redet er nicht mit mir? Und wir haben hier einen Vorfall gehabt, so ein berühmter Doppeldecker, da hat ein Flugzeug ein anderes im Endanflug überholt. Das ist alles sehr schön und wunderbar aufgearbeitet worden. Aber wenn ich das in Vorträgen halte, kommt immer, wo war der Türmer? Und dafür ist er nicht da.
Ja, genau.
Und ich bin, oder wir sind sehr froh, dass sich diese Diskussion jetzt dort angesetzt hat. Und wir sind auch der Meinung, dass eben der Platz sagen muss, ob er jetzt mit oder ohne Flugleiter fliegt, und dass sich das bei den Piloten noch einspielen muss, dass wir dann eine vernünftige Sprechgruppe haben. Also es wäre schon von Vorteil, wie im Ausland, das kennst du auch, dass wir die Platzrunde dann auch melden. Also wir melden uns, wo wir sind. Und das sollte, wenn es geht, dann auch da sein, wo wir wirklich sind und nicht wir rufen mal da rein, 5 Minuten, und die Piloten 5 Minuten, die gehen ja über eine Dreiviertelstunde bis zu einer Nanosekunde. Und das sollte aufhören.
Ja. Guido, du sammelst ja auch Interessenbekundungen und so weiter von anderen Flugplätzen, die das einführen wollen oder eben nicht einführen wollen. Wie ist dein Eindruck? Wie wird das zur Anwendung kommen? Also tatsächlich in den Randzeiten, wie es eben anklang, an Wochentagen, aber eben nicht am Wochenende, planen andere Flugplätze das sozusagen komplett die Person am Boden abzuschaffen. Wie ist da so die Stimmungslage?
Also ich glaube, die Einführung wird so unterschiedlich sein, wie die Flugplätze auch unterschiedlich sind.
Ja.
Es gibt halt, ich sage jetzt mal, den kleinen UL-Platz mit wenig Verkehr, die werden wahrscheinlich überhaupt keinen Flugleiter mehr irgendwann zu irgendwelchen Zeiten hinsetzen. Und es geht hoch bis zu einem Riesenverkehrslandeplatz mit Jetbetrieb und. Die wahrscheinlich sagen, okay, wir brauchen sowieso x Leute, die während des Betriebes anwesend sind für Handling etc. Da können wir auch einen Flugleiter dahinsetzen und wir nutzen das dann vielleicht nur für die Randzeiten oder solche Geschichten. Und
ja.
Ich sage immer, das Fliegen ohne Flugleiter ist eine Option. Die kann der Flugplatz ziehen, muss er aber nicht. Und jeder Flugplatz muss damit individuell mit seiner Situation glücklich werden. Und es wird Plätze geben, die aus irgendwelchen Gründen das vielleicht überhaupt nicht machen oder nicht wollen, bitte be my guest. Und andere werden es wahrscheinlich im vollen Umfang nutzen. Und ich kann nur zumal das Beispiel Haxterberg geben. Wir haben die Planung, wir wollen es gerne im vollen Umfang nutzen, aber wir wollen es gestuft einführen. Also das heißt, wir fangen erstmal an mit Randzeiten unter der Woche, dehnen das dann irgendwann auf die gesamte Woche aus und dann machen wir das Gleiche mit dem Wochenende. Randzeiten, Wochenende, dann irgendwann das ganze Wochenende. Das ist so die Planung. Und dann haben wir das irgendwann in voller Pracht und Schönheit mit Mischbetrieb, mit F-Schlepp, mit Windenstarts, mit Fallschirmspringern etc.
Also auch sowas wird möglich sein dann mit dem gesamten Mischbetrieb und dem vollen Spektrum, wenn alle nur vernünftig kommunizieren.
Das ist das, worauf wir hoffen.
Ja. Tim, das ist fast eine perfekte Überleitung zu dir. Ihr werdet ja dann vermutlich die Genehmigungen von Flugplätzen anpassen müssen, wo jetzt womöglich drin steht, da muss einer sitzen oder irgendwie sowas. Wie viel Aufwand ist das für euch? Wie schnell kann sowas gehen, wenn der jetzt auf einmal 10, 20, 30, weiß nicht, wie viele Flugplätze habt ihr in Niedersachsen überhaupt?
150 mit den Hubschrauberlandeplätzen, die nicht betroffen sind.
Ja, aber wenn dann da 50 ankommen und sagen, wir hätten das gerne mal geändert, wie lange arbeitet man dann daran in der Behörde?
Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Behörden sprechen, weil ich das Personal nicht kenne und ich kann auch nicht über den Kopf meiner Kollegen hinweg sagen, wie lange sie dafür brauchen. Aber ich denke, das wird sich über das nächste Jahr auf jeden Fall hin oder über dieses Jahr auf jeden Fall hinziehen, weil ich glaube, dass auch die Flugplätze ja jetzt, was ich eingangs sagte, ja erstmal darauf kommen müssen, was wollen sie denn überhaupt? Das heißt, die werden nach und nach kommen mit ihren Ideen, was sie an ihrem Platz umsetzen wollen und genauso nach und nach wird das dann abgearbeitet werden.
Ja.
Also so ist der Plan auf jeden Fall, ja.
Ja. Tim, du nickst, ich glaube, du hast auch selber mit einem Flugplatz zu tun. Das ist schon so, ne? Es sind jetzt die Flugplätze dran.
Ja, das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Das eine ist, ist das Thema, dass wir uns als Verbände oder auch Initiative, wie vom Guido geführt, uns dafür einsetzen, dass so Änderungen tatsächlich dann mal irgendwann in Kraft treten. Umsetzen müssen es am Ende die jeweiligen Platzhalter. Ja? Also ich selber bin auch Vorsitzender von einem Luftsportverein. Wir betreiben einen Sonderlandeplatz mit Mischbetrieb und reichlich Verkehr. Und da muss, wie gesagt, jeder Platz für sich überlegen, wie möchte er das umsetzen und gestalten? Und da haben wir auch von Anfang an dazu geraten, sich auch mit der zuständigen Landesluftfahrtbehörde einfach auseinanderzusetzen und ins Gespräch zu kommen. Und die meisten sind zugänglich. Und es zeigt sich ja auch jetzt. Ich meine, Tim, du bist jetzt relativ spontan hier für Niedersachsen. Aber da unten sehe ich auch Oliver Wehrmann, sage ich jetzt, Luftamt Hahn, abgekürzt, Landesbetrieb Mobilität, Fachgruppe Luftverkehr. Frank Kurz, Luftamt Nordbayern. Sorry, wen ich jetzt sonst nicht direkt von hier oben erkenne. Also wie gesagt, so aus der Schiene kenne ich da eigentlich nur ein sehr gutes Verhältnis, dass man offen miteinander reden kann und auch sich austauschen kann. Und da gilt es jetzt halt einfach, sich zu überlegen, wie gestaltet man das Ganze. Also da hängt auch definitiv viel an den Flugplätzen, wenn jetzt dieser Erlass oder die Grundsätze, was auch immer es dann konkret wird, dann kommt. Und da ist auch viel Initiative, wie gesagt, gefragt. Was in der Zwischenzeit passiert sein sollte, da sei nochmal vielleicht darauf hingewiesen, in Rheinland-Pfalz war es so, dass das aktiv vom Luftamt abgefragt wurde, ist, ob, sagen wir mal, diese technische Grundausstattung, die jetzt nach der neuen NFL für das Feuerlösch- und Rettungswesen gefordert ist, ob das umgesetzt wurde, damit der Eintrag in der ERP erfolgen kann.
Also wie viele Feuerlöscher wo hängen?
Genau, die zwei, die jetzt außen hängen und der Alarmplan. Ich sage jetzt mal so ganz salopp, dann gibt es noch ein bisschen was für Betriebsangehörige, aber das ist überschaubar, ist bei den meisten auch da. Aber dass das Thema auf jeden Fall mal erledigt ist, wie gesagt, bei uns wurde es aktiv abgefragt und für meinen Platz kann ich nur sprechen, ist das von der Seite her erledigt. Ja,
genau. Guido.
Ja, ich kann dazu auch nur sagen, wenn es hier interessierte Platzhalterinnen und Platzhalter gibt, die an der Einführung Interesse haben. Wir versuchen das von der Interessengemeinschaft Fliegen ohne Flugleiter, die Erfahrung zu bündeln. Wir stellen auch gerne ein Musterbetriebskonzept dazu zur Verfügung, an dem man sich orientieren kann. Und wir sind auch so ein bisschen, ich sag mal, der Informationshub für die Flugplätze. Also ich kriege oft Anrufe von Plätzen, die sagen, wir haben jetzt dieses und jenes Problem mit unserer Behörde oder wir haben dieses und jenes Problem am Platz. Gibt es irgendwelche Erfahrungen woanders? Und das versuchen wir zu bündeln und dann auch an die entsprechenden Plätze wieder rauszugeben und in Form eines Newsletters.
Ja. Manuel, ich versuche bei dir immer so ein bisschen die große Politik mit einzubeziehen sozusagen. Ich hoffe, das ist okay, außer du möchtest konkret zu diesem Fall was sagen. Man stößt ja, wenn man sich mit Luftfahrt und den Regelungen darin beschäftigt, immer wieder darauf, dass halt bei uns diese föderale Struktur, in der das geregelt ist, ja doch, naja, sagen wir so, die Sache nicht unbedingt einfacher und schneller macht. Ist das was noch in Zeiten, wo alle von Bürokratieabbau und so weiter reden, ist das was noch zeitgemäß ist, dass tatsächlich viele, viele Landesluftfahrtbehörden, mehr als wir Bundesländer haben, zuständig sind und darüber dann noch die ein oder andere Behörde und so weiter. Ist das der richtige Weg?
Also es steht mir jetzt nicht als Bundespolitiker zu, zu werten, ob das zeitgemäß ist, Föderalismus zu haben. Wir haben ihn und es fängt auf der anderen Seite schon an. Also selbst wenn man EASA-Regulierungen sieht, gehen die dann auch davon aus, dass in jedem Mitgliedstaat einmal reguliert wird. Bei uns wird halt dann bis zu 17 Mal reguliert oder zumindest 17 Mal umgesetzt. Das macht es dann auch schwerer, das macht es aufwendiger, bürokratischer und es macht es auch teurer. Das kann man halt, also es ist mir jetzt fremd zu sagen, wir schaffen jetzt irgendwie den Föderalismus ab. Ich bin eigentlich Innenpolitiker, da gibt es auch viele andere Gründe, wo man sagen kann, ist der Föderalismus hilfreich, er ist da und er hat auch viele Vorteile, weil viele Dinge ja auch vor Ort besser entschieden werden können. Ich glaube aber, man kann Dinge besser koordinieren und ich finde, das Herangehen, jetzt zum Beispiel beim Fliegen ohne Flugleiter, ist ja eines, dass das versucht auch aufzugreifen, indem man sagt, lasst uns früh gleich mit den Ländern das so abstimmen, dass nachher eine einheitliche Regelung gibt, obwohl es 16 Bundesländer gibt, die es umsetzen. Und da gibt es viele, viele Punkte, in denen man das genauso machen muss. Ich würde mal sagen, es wäre an vielen Stellen schöner, wenn die Bundesländer alle einheitliche Entscheidungen treffen würden. Also du hast vorhin mein Thema ZIP angesprochen. Klar, da fehlt die Rahmengesetzgebung auf der Bundesebene. Übrigens steht demnächst wieder eine Novellierung des Luftsicherheitsgesetzes an. Da habe ich das Thema schon mal vorgemerkt wieder. Aber man muss auch sagen, es gibt fast niemanden mehr im Bundestag, der gegen die Abschaffung, der für die Abschaffung der ZIP ist. Und der sich gegen die Abschaffung der ZIP einsetzt. Der Deutsche Aero-Club hat ja in so Wahlprüfsteinen das immer abgefragt vor den Wahlen und es gab halt nur noch eine Fraktion, die die ZIP abschaffen will. Das ist ein bisschen schade, weil wir kommen auch mit dem Argument, als es gibt nicht so viele Piloten im Bundestag, man kommt mit dem Argument über Sinnhaftigkeit da gar nicht mehr durch, sondern es geht eigentlich nur noch um Pragmatismus und das wird jetzt dann der nächste Versuch sein. Du hast gefragt, da schwingt ja auch ein bisschen mit, wie läuft eigentlich so ein Thema der allgemeinen Luftfahrt im Bundestag. Die Kollegen sind immer super interessiert, wenn man über allgemeine Luftfahrt und das Fliegen spricht, aber so richtig reinknien tut sich halt keiner. Es ist kein Prestige-Thema. Ich kenne auch nicht sehr viele Pilotenkollegen. Das mag daran liegen, dass es sie nicht gibt oder dass sie nicht zugeben, dass sie fliegen. Das weiß ich ja manchmal nicht so genau.
Der eine oder andere hat ja nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen.
Ja, es gibt auch einen, wir wissen alle, von wem ich spreche, der kriegt da auch jetzt immer eine voll ab, aber es gibt auch ein paar, die eigentlich fliegen, von denen ich es weiß, da höre ich auch zu wenig. Also es gibt zu wenig Einsatz dafür und deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn es Interessen gibt, dass wir Flieger uns Politik auf allen Ebenen, im Bund, in den Ländern, aber auch vor Ort in den Kommunen klar und möglichst geschlossen äußern. Und dann kann man auch Themen bewegen, wie man jetzt bei dem Thema sieht.
Hast du das Gefühl, wenn du so als Politiker und Pilot guckst, dass die Verbände da im Moment gut zusammenarbeiten? Weil ich hätte das Gefühl im Moment so ein bisschen, ihr habt ja auch gerade in der Medical-Problematik da ein bisschen was gemacht, Also läuft das im Moment gut oder ist das immer noch zu divers und zu zersplittert?
Es besteht die Option, dass das richtig gut laufen kann. Es gibt in den letzten Jahren, da brauchen wir ja nicht um den heißen Brei drum zu reden, halt immer wieder auch Machtkämpfe und Diskussionen, wie man sich verbandlich organisieren soll. Das trifft weniger die AOPA als den DAEC. Ich bin auch im Luftsportverband in Rheinland-Pfalz engagiert, von daher sehe ich das auch nochmal mit dem Auge. Und ich warne immer davor, weil am Ende geht es um den einen Luftraum. Und ob da jetzt einer fliegt, der vorne Luft schraubt oder einer, der segelt, oder ob das jemand ist, der am Boden steht und sein Modell fliegen lässt. Wir haben an vielen Punkten die gleichen Interessen. Und ich kann nur aus meiner Politikerbrille sagen, wenn ich Verbände beteiligen will, dann möchte ich nicht 5 verschiedene Meinungen haben. Und ich möchte auch nicht mehrere Verbände haben, die sich darum streiten, wer eigentlich der Größere ist oder mehr zu sagen hat, sondern ich möchte eine Antwort haben als Politiker auf eine Frage oder als Ministerium auf eine Frage von einem Vorschlag. Und deswegen ist es dringend geboten, dass wir Flieger, egal ob man wandtragend oder nicht, egal ob mit oder ohne Motor, Interessenvertretungen ordentlich organisieren. Und es hilft dann auch Politik übrigens, weil man nämlich dann Haltungen und Meinungen und qualifizierte Äußerungen bekommt, mit denen man arbeiten kann. Mhm. Und im schlimmsten Fall bekommt man eben keine Haltung, Meinung und Position. Und dann muss man am Ende eigentlich das, was man bekommt, fast schon ignorieren, weil es ist nicht verwertbar.
Ja.
Und das ist das Blödeste, was passieren kann.
Mhm. Ja. Mike, immer wieder klingt mal so ein bisschen an, so ja, das muss formalisiert gelernt werden, das Fliegen ohne Flugleiter von Piloten. Also da muss man irgendwie einen Kurs definieren und der muss dann verpflichtend absolviert werden. Sowas höre ich immer mal wieder. Oder das muss vorgeschrieben werden oder so. Ist das tatsächlich so? Siehst du das so? Oder kann man das einfach miterledigen mit dem ganz normalen zweijährlichen Übungsflug, Schulungsflug, wie immer er nun gerade heißt, je nach Schein? Wie siehst du das?
Also ich finde das schon und ich möchte nochmal eben auf das Vorhergesagte zurückkommen. Wir haben da sehr gut zusammengearbeitet und wir haben in den Verbänden auch eine Meinung und die wird sich auch daran nicht ändern. Wir möchten dieses Thema auch weiterbringen. Wir bedanken uns natürlich auch bei der Initiative, was ich eben schon gemacht habe, die eben dadurch dieses Fliegen ohne Flugleiter aufgeworfen wurde und dass es dann eben weitergegangen ist. Und das Zweite ist, ja, ich sehe, dass wir Aufklärung betreiben müssen, weil das eben, ich sage es mal etwas despektierlich, unter deutschen Piloten noch nicht so angekommen ist, dass wir, wenn wir irgendeine Positionsmeldung machen, für die anderen Piloten die machen. Und wir haben immer noch im Hinterkopf, da müsste einer doch irgendwas sagen. Das tut uns noch weh. Ich sehe das bei vielen Übungsflügen. Wir machen einmal im Jahr so Gebirgsflugeinweisungen. Da ist das sehr schön, durch die Gebirge zu fliegen. Und dann kommt man auf der anderen Seite raus. Da ist ein sehr schöner Flugplatz, der heißt Annemast. Und dann ruft man da rein und dann kriegt man keine Antwort. Und dann merke ich schon, wie ein gestandener Pilot nervös wird. Und da müssen wir eben noch hin. Und da würde sich in meinen Augen, und da haben wir auch schon Gespräche mit dem BAF geführt darüber, mit man muss irgendeine Art und Weise des Funksprechens dort machen. Das muss jetzt eine Regel sein, die eben gemacht wird, sodass man wenigstens die Platzrunde dann in allen Punkten auch meldet, damit ich weiß, wo der andere ist. Und das werden wir, ich sehe das nicht, dass man da wieder eine Ausbildung braucht, sondern das müssen wir in die Ausbildung integrieren. Das machen wir teilweise auch schon, weil wir ja auch im Ausland fliegen. Und ja, ich wohne ziemlich nah an der französischen Grenze und bei den Franzosen ist das schon immer so. Die haben je nachdem sogar den gleichen Luftraum, den sie ändern, wenn dort Instrumentenflug, Anflüge sind oder gewerblicher Luftverkehr ist eine Kontrollzone. Danach gibt es den Fluginformationsdienst, also AFIS und danach ist nichts mehr. Da ist nur noch, und das heißt auch so, Air-to-Air. Wir haben damit gut angefangen. Wir nennen die auch jetzt Radio. Das ist so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen da noch viel tun. Wir müssen, denke ich, noch sehr viel Aufklärung da betreiben, dass wir auch untereinander uns kommunizieren und natürlich das machen, was in der Luftfahrt ganz wichtig ist, dass wir nicht auf einer Vorfahrt bestehen, sondern dass wir miteinander und nicht gegeneinander fliegen.
Es gibt, glaube ich, auch kein Vorflugrecht. Also, genau.
Darf ich so was sagen?
Gerne.
Ich wünsche mir, dass wir das nicht regulieren müssen.
Ja.
Ja, ich sage das mal ganz offen, ja, weil ich finde, zum Good Airmanship, so wie du, Mike, das beschreibst, gehört eben, dass man sich da ordentlich verhält. Ich fliege jetzt erst seit 10 Jahren. Weiß nicht, wahrscheinlich fliegen viele hier länger. Für mich ist, und ich fliege in Mainz, also das ist eigentlich ein Platz, wo auch mehr los ist. Trotzdem, ich bin einer, der penetrant funkt, ja, in Platzrunden, weil ich mich total unwohl fühlen würde, wenn ich das nicht täte. Und ich finde das auch als total selbstverständlich. Und immer dort, wo es zum Beispiel FIS gibt, gehe ich auch da rein, selbst wenn ich da nur 5 Minuten drin bin, weil ich irgendwo über Land fliege, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich nutze das, was da ist, und ich sage das, was geht. Und ich finde, das gehört einfach dazu. Und ich weiß aber auch, dass es viele gibt, die sagen, warum meldest du dich denn bei FIS an? Dann musst du ja noch zuhören. Ja? Oder warum sagst du das denn? Ist doch klar, dass du jetzt im Gegenanflug bist. Ja, aber das weiß ich, aber nicht jeder andere. Und so, ja, und das ist irgendwie, also ich weiß, dass ich teile das, was du sagst, aber ich hoffe, wir regulieren es nicht oder müssen es nicht regulieren, sondern es gehört einfach dazu, dass Piloten diese Verantwortung selbst übernehmen. Und bei Fliegen ohne Flugleiter verändert sich, wenn man das so betreibt, eigentlich gar nichts in der Luft, sondern es ist eigentlich nur noch eine Veränderung für den Platzbetreiber, weil er ein anderes Konzept haben muss, andere Vorkehrungen betreffen soll. Ansonsten ist es genau so wie sonst auch.
Ist aber auch eine Bringschuld der Piloten, sich über zum Beispiel eine Änderung der NFL zu den Sprechgruppen zu informieren und die dann eben auch zu beachten.
Ne? Absolut, aber ist es eigentlich, wenn man es eng sieht, jetzt schon?
Ja, klar.
Und man verlässt sich eben manchmal zu Unrecht auf eine Person, die dafür gar nicht zuständig ist.
Ja. Tillmann erst und dann Guido.
Ja, dem Mike will ich unbedingt an der Stelle nochmal beipflichten. Das eine, und bei Manuel geht es in eine ähnliche Richtung. Das eine sind natürlich objektiv geltende Regeln. Was wir aber schon sehen, ist, dass wir definitiv da noch einen Mentalitätswandel brauchen und den auch forcieren müssen. Definitiv. Sei das gegebenenfalls auch nochmal über eine Awareness-Campaign der Verbände, vielleicht auch mit den Behörden zusammen oder auch mit Unternehmen. Ich will da ja möglichst alle Player am besten auch einbinden, aber den braucht es definitiv, weil es, wie gesagt, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Wir haben Piloten, bei denen ist das überhaupt kein Problem. Das kommt auch ganz darauf an, wie sie so fliegerisch einfach auch aktiv sind. Und wir haben bei anderen wiederum viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Da sind wir definitiv auch als Verbände gefragt. Und das ist unheimlich wichtig, das auch entsprechend begleitend zu diesem ganzen Thema dann auch entsprechend zu verbreiten. Einfach, ja, um da wirklich die Sache rund zu machen, dass es dann auch am Ende gelingt. Weil das ist natürlich elementar, dass das auch dann in der Form beherrscht wird.
Ja. Guido. Ich fand es ganz interessant, Finn Reimers sitzt hier mit im Publikum, mit dem hatten wir neulich zusammen ein Video über das Fliegen ohne Flugleiter gedreht, wie das denn mal so aussehen könnte. Und da war ein Kommentar dann dazu, wieso dreht ihr denn da ein Video drüber? Das ist doch alles so wie vorher auch. Und ja, es stimmt. Ich sage immer, es gibt diesen Dreiklang, zuhören, rausgucken, funken. Und das Verkehrslagebild muss im Kopf stattfinden oder entstehen. Und das ist es eigentlich. Es ist alles kein Hexenwerk. Und wenn ich mir angucke, Leute, die im deutschen System aufgewachsen sind, ich gehöre dazu, ich bin dann irgendwann mal in die USA geschickt worden und es dauert wenige Stunden und dann hat man das ganze Intus und weiß, wie man sich da einzusortieren und zu verhalten hat. Und ich glaube, das ist nicht schwierig, wenn man ein bisschen offen da dran geht, kriegt das jeder hin.
Ja, es ist tatsächlich ein Mentalitätsding. Ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit einem Piloten bei uns am Stand, der halt sagte, ja, aber das ist doch ganz schön, wenn da unten am Boden einer ist, der mir dann sagt, dass da noch ein Flugzeug im Endanflug ist. Und dann habe ich halt gesagt, nee, eigentlich nicht, weil es verhindert, dass der im Endanflug es selber sagt. Und das ist halt dieser Mentalitätswandel, glaube ich, Tillmann.
Ja, und das Problem dabei ist, den Punkt hatten wir letztes Jahr auch schon, aber den kann man auch nicht oft genug betonen, das suggeriert eine Sicherheit, die nicht da ist.
Ja.
Ja. Mhm. Es suggeriert eine Sicherheit, die definitiv nicht da ist. Für einige heißt das dann, ach ja, das ist der einzige Verkehr. Ja, stelle ich dann meine gesamte Aufgabe als verantwortlicher Luftfahrzeugführer ein und fokussiere mich nur darauf, obwohl ich eigentlich ja gefragt bin, immer so den gesamten Luftraum entsprechend auch zu scannen. Hochproblematisch.
Ja.
klar. Gerne.
Ja, ich möchte das gerne voll bestätigen, was jetzt eben zuletzt gesagt wurde. Also es gibt die Leute wie Thomas oder andere, die im Ausland geflogen sind, die wissen, wie es geht sozusagen. Und es gibt aber noch ganz viele, wo einem dann eben, was wir vorhin gesagt haben, auf den Flugplätzen tatsächlich mir zumindest die Ohren bluten, wenn da gewisse Sprechgruppen auf irgendwelchen Sondernationen und Segelfluggeländen verwandt werden, die da nicht hingehören. Und dazu kommt noch, und ich glaube, das gehört dann auch vielleicht in so eine Awareness-Campaign, da können wir mit den Verbänden gerne auch nochmal sprechen, dass es eine klare Unterscheidung geben muss, und das ist rechtlich auch im EU-Recht in den Bestimmungen für die Flugsicherungsdienste relativ klar, dass es einen Unterschied geben muss zwischen Flugsicherungsdiensten, wozu AFIS-Dienste auch gehören. Die dürfen zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, den Wind sagen 250 Grad 10 Knoten. Und das, was da drunter ist, da darf man dann nämlich nur noch sagen, schwacher Wind aus Südost oder sowas.
Das ist ganz interessant, das wissen halt viele genau nicht. Ne? Also ein Flugleiter darf keinen Wind sagen, schon gar keinen QNH.
Genau, also diese ganzen Sachen und eine Reihenfolge, du bist Nummer 1, Nummer 2, das sind alles diese Sachen, die da nicht hingehören. Und ich glaube, das gehört schon dazu. Also wir müssen nicht explizit Sprechfunkgruppen festlegen. Mhm. Das ist auch gar nicht gewollt. Das hat auch der Lotse, von dem ich vorhin sprach, mit dem zusammen gar nicht gemacht, sondern der hat einfach aufgeschrieben, was ist der Unterschied zwischen dem, der auf einer Radiowelle sozusagen, also keine Ahnung, Norddeich Radio ist immer mein liebstes Beispiel, einfach was sagt, also seine Positionsmeldung abgibt, im Gegensatz zu dem der Flugsicherungsdienste, die zertifiziert sein müssen, wo man Lehrgang machen muss als AFIS-Personal und Flugsicherungspersonal. Und da gibt es eine ganz klare Trennung und die haben wir quasi versucht vorzunehmen. Das habe ich vorhin nicht so explizit gesagt, aber das passt jetzt gerade in dieses Thema rein, dass wir das gemacht haben, was darf man nicht und was darf man doch noch sozusagen. Und das ist relativ wenig, wie ihr das gerade gesagt habt. Also da bleibt nicht viel übrig.
Und das, wenn ich das richtig weiß, dann soll sich das berühmte Wort, vor dem wir immer so kurz zucken, Flugleiter, verwandeln zum Flugbetriebsleiter.
Ja, also die gute Nachricht, bin ich voll dabei, ist, dass es auch einen Gesetzesänderungsentwurf gibt, den haben, glaube ich, die Verbände auch gekriegt, wo tatsächlich aus der nationalen Gesetzgebung, da wo es drin ist, Luft-VG, Luft-VZÖ oder so, der Begriff Flugleiter auf jeden Fall verschwinden wird. Das heißt, dann müssen wir ihn auch nicht mehr benutzen, zum Glück.
Ja.
Und dann gibt es auch keine Missverständnisse, was die Begrifflichkeiten angeht. Ob das dann Flugplatzbetriebsleiter oder Flugbetriebsleiter oder Vertretung des Platzhalters, wie man es dann immer auch nennt, das wird man dann sehen. Aber zumindest das schlimme Wort ist dann weg, was da oben steht.
Okay. Wir sind schon so ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, deshalb würde ich gerne jetzt Ihre Fragen erbitten und würde einfach mal mit einem Mikro mich in die Menge begeben. Wer hat eine Frage an die Herren hier oben? Da sehe ich schon etliche Finger hochgehen, ich komme mal gerade. Ich hoffe, es piept nicht. Der im weißen Hemd, weiße Jacke, war zuerst. Bitte sehr.
Hallo, Thilo Schmidt von Hülz, mein Name. Mich interessiert die Frage, wie sieht es denn auf den Flugplätzen dann mit der Finanzierung der BFLs aus? Fällt die dann als Gabe der Flugplätze an die Landesregierung wieder zurückgegeben oder gibt es da irgendwie eine Lösung?
Wer fühlt sich bemüßigt zu antworten? Gerne.
Ja, ich kann die nicht beantworten, aber der BFL ist per Gesetz Vertreter der Landesluftfahrtbehörde. Und die Landesluftfahrtbehörde müssten in diesem Falle oder überhaupt die ganzen BFLs gezahlen, weil das ja der verlängerte Arm ist. Und ich weiß sehr wohl, dass es da gewisse Absprachen gibt, die auch eine Verbindung zu dem Flugleiter haben. Aber ich persönlich würde das gerne und auch hier trennen, weil das eine ist derjenige, den der Halter bestimmt, auf der gesetzlichen Grundlage eine Behörde kann bestimmen, dass ein oder mehrere Flugleiter festgelegt werden. Und das andere ist, wie die Behörde damit umzugehen hat, was ein Beauftragter für Luftaufsicht zu machen hat. Und das sind zwei verschiedene Tätigkeiten.
Okay, hier vorne.
Hallo, schönen Dank für die Initiative, den Flugleiter abzuschaffen, für den Piloten. Aus meiner Sicht ändert sich nichts. Also wenn man ordentlich funken kann und funkt und seine Positionen meldet. Und das ist eigentlich schade. Ich warte auf den Moment, wo ich in die AIP reingucke und sehe nicht PPL der, oder PPR der Platz sonntags zwischen 12 und 15. Also wenn ich versuche, quer durch Deutschland zu finden, fliegen geht das nur am Wochenende mit einem VfR-Flieger. Wann ändert sich das?
Das wird jetzt der nächste Schritt sein. Sobald wir die Richtlinie haben, sind dann die Flugplätze in der Bütt, sich zu überlegen, zu welchen Zeiten bieten wir unseren Service an. Und ich denke, dadurch, dass durch das Fliegen ohne Flugleiter, ich sage es jetzt mal ketzerisch, die Grenzkosten für eine zusätzliche Bewegung außerhalb der Betriebszeiten null betragen, ist das für Flugplätze auch eine ganz attraktive Sache, ihre Betriebszeiten da insofern ausweiten zu können, dass sie sagt, okay, von morgens Sonnenaufgang bis 8 Uhr sind wir unattended und wer kommen will, mag halt gerne kommen. Mhm. Also von daher sehe ich diese Entwicklung schon, dass sie demnächst kommt.
Meine Herren da hinten, ich habe es gesehen. Bitte sehr.
Hallo. Zwischen dem Fliegen ohne Flugleiter und dem Bezahlen am Ende für uns als Piloten, am besten mit EuroPS, steht da noch dieses Hauptflugbuch. Kann mir jemand sagen, wofür das eigentlich da ist und ob wir das noch oder ob wir das abschaffen können? Gute Frage. Ja, das haben wir. Darüber haben wir auch unter anderem gesprochen. Dieses Hauptflugbuch ist genau wie der Flugleiter aus einer Zeit entstanden von vor fast 100 Jahren, die wir nicht wieder zurückhaben wollen. Aber inzwischen glaube ich, gerade in Deutschland, dass es zumindest wichtig ist, dass wir, und jetzt spreche ich so ein bisschen, weil ich ja auch im Verband sozusagen Mitglied bin, mit der Mütze jetzt mal so ein bisschen als Pilot und als Verbandsmitglied, auch wichtig, dass wir irgendwo unsere Tätigkeit auch dokumentieren. Also die AOPA hat ja auch mal eine Umfrage, wer fliegt wie viel, wer hat wie viele Flugzeuge, was haben wir überhaupt für Zahlen in Deutschland. Also ich glaube, allein aus dem Grund ist es schon wichtig, dass wir wissen, was auf den Flugplätzen passiert. Und dann kommt dazu, und deswegen kann man es nicht ganz abschaffen, dass unter Umständen ja auch lärmsensible Gebiete um Flugplätze herum sind und dass die Flugplätze teilweise in den Genehmigungen bestimmte Bewegungszahlen mit gewissen motorgetriebenen Luftfahrzeugen und so weiter haben. Das heißt, auch aus dem Grunde ist es natürlich notwendig, dass ich die Zahlen irgendwo dokumentiere, zumindest bei den Flugplätzen, wo das dann erforderlich ist und eben als Nachweis dafür, was machen wir denn in der hauptsächlich ja Privatfliegerei überhaupt an den Flugplätzen. Von daher sehe ich persönlich das schon aus den beiden Gründen für notwendig an, dass wir das in irgendeiner Form führen. Aber technisch, glaube ich, haben wir so eine große Bandbreite an Möglichkeiten, das zu machen. Das geht ja heute über irgendwelche ADSB- oder OGN-Daten oder sowas, kann man das automatisch machen. Im Zweifel schmeißt man einen Zettel irgendwie am Flugplatz im Briefkasten und schreibt hin, wann man gekommen und geflogen ist. Also ich glaube, das ist nicht das Problem, weil wir da technisch sehr gute Möglichkeiten haben, das weiterhin zu dokumentieren.
Wenn ich da einhaken darf, das Hauptflugbuch ist der Gedanke, diese Initiative Fliegen ohne Flugleiter, wir haben uns da auch Gedanken drum gemacht, wir würden es auch gerne abschaffen. Es ist allerdings im Luftverkehrsgesetz festgelegt und da hoffe ich vielleicht so ein bisschen auf die Mitarbeit des Nachbarn hier zur Rechten. Die Gründe, die im Luftverkehrsgesetz festgelegt sind für diese Datensammlung, sind meines Erachtens nach eigentlich alle obsolet. Das einzig Valide, was noch drinsteht, ist die Erhebung der Verkehrsstatistik. Die kann aber auch durchaus erfolgen, ohne dass man weiß, wer wann wohin geflogen ist. Das kann man summarisch innerhalb eines Jahres meines Erachtens machen. Allerdings muss man dann auch sagen, so eine Gesetzesänderung ist ein dickes Brett, was zu bohren ist. Und ich glaube, da sprechen wir dann eher in Dekaden.
Manuel, vielleicht noch mal kurz, wie schwer ist das Gesetz zu ändern im Vergleich zu einer Verordnung? Das ist ja das andere, was wir besprochen haben.
Also ich habe mich damit noch nicht befasst, ich nehme das gerne mal mit. Mhm. Es ist, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, gar nicht mein Bereich, sondern eigentlich Innenpolitik. Aber ich bin ja sozusagen da immer Scharnier gerne. Und wenn es nachher wirklich keinen Grund gibt, das noch zu führen, muss man es nicht tun, entlastet auch viel. Es gibt natürlich schon, also je nachdem, wo man fliegt, gibt es eben im Umfeld von Flugplätzen durchaus mal Bedarf zu gucken, wer da gelandet ist oder nicht. Also ich konstruiere jetzt mal einen Fall, da findet kein Flugleiter, da ist niemand mehr am Platz und dann fliegen da eben in Tagesrandzeiten Flugzeuge an und landen da und haben eben, obwohl sie es eben nicht machen sollten, fünfmal lärmsensible Ortschaften überflogen und vielleicht sogar irgendwie zweimal Vollkreise darüber gedreht. Und dann gibt es halt schon Bedarf zu gucken, wer war das, und das muss irgendwie anders sichergestellt sein. Ja, braucht man dafür ein Hauptflugbuch oder kann man das auch anders organisieren? Aber das sind so klassische Fragen und da muss man ehrlich sagen, das ist auch gerechtfertigt. Ja. Und vielleicht noch ein, zu der Thilo hat ja als alter Geschäftsführer von Flugplätzen die Frage nach dem BSL und da kann man, muss man sagen, man kann, das ist ein bisschen wie waschen und mach mich nicht nass. Ne? Also klar, es gab immer schöne Personalstopplungen mit interessanten Gestaltungen. Wenn da halt niemand mehr ist am Platz, dann hat der oder die BFL eben nur noch eine Funktion und dann ist die auch nur noch in der Funktion da. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber ehrlich gesagt ist es mir lieber, und ich glaube auch, dass die Vereine und die Platzbetreiber damit sich irgendwie organisieren. Hat ja auch andere Kosten, die dann plötzlich vielleicht nicht mehr anfallen. Ich glaube, das ist wirklich gut zu lösen.
So, hier vorne war eine Frage. Bitte sehr.
Frank Brunzel. Ich betreibe ein kleines UL-Fluggelände im Vorstand des Vereins. Und meine Frage ist eigentlich durch die Frage davor komplett beantwortet. Aber es hat sich eine neue Frage ergeben oder ein Interesse. Ich bin mal gespannt, wenn wir den Flugleiter jetzt abschaffen, wie sich dann die Statistik verändert, weil wir einfach die Records nicht mehr ordentlich führen. Ja? Wenn zum Beispiel, ich werde jetzt beantragen, dass der Pilot selber verantwortlich ist, das Flugbuch zu führen, wenn er gekommen ist, wenn da jetzt kein Flugleiter am Ort war. Das wird natürlich ein bisschen die Statistik verfälschen, weil ich habe im Moment auch immer schon Probleme, dass der Flugleiter das auch ordentlich führt, ja, und das auch einträgt.
Aber wird es nicht vielleicht sogar einfacher, weil man dann technische Mittel benutzt, die also sozusagen die Faulheit der Piloten überlebt?
Entweder durch die Technik oder wie gesagt, da sind wir bei dem Thema wie eben. Wir wollen auf der einen Seite mehr Freiheiten, wir erlangen sie Stück für Stück, also müssen wir entsprechend auch mit der gewachsenen Verantwortung dann halt auch umgehen. Ja. Also das geht halt nur so. Also wir können nicht, mehr Freiheit auf der einen Seite und weniger Verantwortung, das geht halt nicht miteinander. Ich glaube, für die meisten ist der Weg klar und da, wo es halt nicht so funktioniert, muss man halt einfach nochmal daran appellieren, weil wenn die Nummer halt aus irgendeinem Grund nicht gut laufen sollte, ja, oder wenn man merkt, der Verantwortung kann man in der Form nicht so gerecht werden, ja, dann muss man auch wieder damit rechnen, dass es entsprechende Restriktionen gibt. Ne? Wir haben so eine Thematik jetzt beim Luftraum gehabt, auch in Berlin, wo wir eine Absenkung haben auf 1500 Fuß. Einigen wird diese Thematik ein Begriff sein, ja, wo so viele Luftraumverletzungen passiert sind, dass die DFS gesagt hat, es geht nicht mehr anders und wir können auch nicht mehr darüber diskutieren. Das ist nicht verhandelbar. Und das gilt es halt absolut zu vermeiden. Das heißt, jeder von uns als Pilot gefragt und da ist entsprechend dann jeder Halter des Platzes für den Rest auch gefragt.
Ja. Ich kann da auch nur so ein paar Betriebserfahrungen zusteuern. Es gibt ja schon ein paar Flugplätze, die das so betreiben. Da sagte zum Beispiel ein Betreiber sehr schön dazu, wir haben am Anfang gesagt, reicht eure Start- und Landezeiten am Ende des Tages nach. Das hat meistens nicht geklappt. Dann haben wir die Frist gesetzt, bitte eine halbe Stunde nach der Landung kurz die Daten rüberreichen. Seitdem klappt es hervorragend. Also es sind oft nur die kleinen Dinge, die da doch große Dinge bewirken.
Ja, hier gibt es eine Frage.
Ja, mein Name ist Uwe Lutz, PPL und CRI. Ihr habt euch garantiert schon mal erkundigt, wie das in den Ländern, in Dänemark, Frankreich, wo auch immer ohne Flugleiter geflogen wird, ob dort diese Flugbücher noch geführt werden. Wie wird es denn dort gemacht? Sammeln wir ein bisschen deren Erfahrungen?
Okay. Frankreich, England etc. kennen kein Hauptflugbuch.
Okay, hier vorne ist noch eine Frage. Bitte sehr.
Jan-Erik Kawacek, Pilot und auch Flugleiter, aber eigentlich auch Freund des Fliegen ohne Flugleiters. Eine Frage an die Interessengemeinschaft bezüglich der Grundsätze fürs Fliegen ohne Flugleiter gibt es jetzt ja noch keine Erfahrung, kommt ja erst raus. Aber die grundlegenden Feuerlöschen und Rettungswesen, Wie einheitlich oder nicht einheitlich scheint da die Umsetzung bei den Landesluftfahrtbehörden zu sein? Und gibt es positive Beispiele und vielleicht auch nicht so positive Beispiele?
Also, Einheitlichkeit ist, glaube ich, in dem Bereich momentan das falsche Wort. Also es ist extremst unterschiedlich. Wir haben es von Behörden, die sozusagen versuchen, aktiv zum Beispiel ihre Verkehrslandeplätze entsprechend einzurichten, zu briefen, was sie dann machen können, bis hin zu Behörden, die momentan Leute losschicken, um auf großen Flugplätzen die Einhaltung der Hilfsfrist von 3 Minuten zu kontrollieren. Also in dem Bandbreitenbereich bewegen wir uns momentan. Und da liegt noch ein Stück Arbeit vor uns.
Weitere Fragen? Da hinten, ich komme rüber. Alles gut.
Peter Neumann, ich gehöre zum Vorstand von dem UL-Platz, Paragraph 6. Wir haben natürlich eine Flugplatzgenehmigung und eine Flugbetriebsordnung. Reicht es, die Flugbetriebsordnung zu ändern? Überstimmt die Flugplatzgenehmigung in dem Punkt oder muss ich die Flugplatzgenehmigung ändern?
Wenn in der Flugplatzgenehmigung ein Flugleiter festgelegt ist, dann muss die Genehmigung entsprechend geändert werden. Da beißt leider die Maus keinen Faden ab. Aber ich kann insofern beruhigen, ich glaube, Tillmann hat es damals sehr gut zusammengefasst. Wenn lediglich das Fliegen ohne Flugleiter beantragt wird, ist das keine Änderung im Bestand der Genehmigung. Also niemand muss dann befürchten, irgendwie ein großes Umweltverträglichkeitsprüfung oder ähnliches oder Einschränkung der Betriebszeiten nach sich zieht, sondern das schärfste Schwert der Behörde ist lediglich die Ablehnung des Antrages und das war's.
Tim, ist das aus deiner Sicht genauso?
Ist genauso, ja.
Ja.
Kann ich bestätigen.
Gibt es weitere Fragen? Da ist noch eine. Sehr gut.
Ja, danke schön. Patrick Weyers vom Flugplatz Itzehoe. Wir hatten gerade das Thema, das Einzige, was die Behörde machen kann, ist ablehnen letzten Endes. Wie viel Spielraum hat denn die Behörde, einfach zu sagen, nö, bei euch, den Antrag lehne ich ab, das gefällt uns nicht. Wie weit ist da der Spielraum, der zwischen den Ländern unterschiedlich sein kann?
Ich habe es nicht komplett verstanden.
Also die Frage war, ja. Die Behörde kann es ablehnen, die Änderung der Genehmigung. Wie viel Spielraum haben die Behörden jetzt zu sagen, ja, lehne ich ab? Also zwischen den Behörden, wenn jetzt zum Beispiel eine Behörde keine Lust hat auf Fliegen ohne Flugleiter und sagt, nö, wir lehnen das ab. Und eine andere Behörde sagt, wir finden das super mit dem Fliegen ohne Flugleiter, wir genehmigen es. So war es, glaube ich, gemeint, ne?
Ja, also das ist genau der Spielraum, den du gerade gesagt hast. Also das kann,
das heißt ja aber,
das kann von bis gehen.
Ja, aber das heißt im Grunde, die Behörde kann, also es gibt keinerlei Verpflichtung für die Behörde, jetzt Fliegen ohne Flugleiter zu genehmigen.
Also ich sage mal, solange in der Luftfahrt-ZO halt, auch wenn das Wort Flugleiter da raus ist und dann irgendwie Betriebsleiter oder Betriebsleitung drinsteht und da drin steht, die Behörde kann, hat die Behörde ja ein gewisses Ermessen zugewiesen bekommen und sie kann dann sagen, okay, weil wir an dem Flugplatz halt die und die und die örtlichen regionalen Gegebenheiten haben, können wir nicht anders, als dass da jemand sein muss, der irgendwie aufpasst oder sowas. Also das kann durchaus sein. Aber also so wie ich das kenne von den Behörden, mit denen wir reden ja alle miteinander in regelmäßigen Arbeitsgruppen, auch in anderen Themen, kann ich sagen, dass mir nicht bekannt ist, dass es eine Behörde gibt, die sagt, Fliegen ohne irgendjemanden wird es nirgends geben. Also das ist mir nicht bekannt. Sondern es wird im Einzelfall wirklich entschieden werden müssen, ob das Konzept des Flugplatzes sozusagen so durchgeht und ob man das anpassen kann.
Guido, wie ist das aus deiner Sicht?
Also wir bekommen ja hoffentlich in Kürze die entsprechenden Konkretisierungen zu genau diesen Anforderungen, wo also dann drin steht, was sozusagen einen Flugleiter notwendig macht oder eben auch nicht. Und ich denke, das wird dann auch die Leitlinie, und so viel Vertrauen habe ich auch in die deutschen Behörden,
oder in das ordnungsgemäße Behördenhandeln, wie es immer so schön heißt, dass diese Kriterien dann auch entsprechend Berücksichtigung finden. Also ich finde, da muss man dann auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, das, denke ich mal, wird dann auch schon ordnungsgemäß entschieden. Vielleicht, und wenn nicht, dann werden wir das sicherlich auch zur Sprache bringen.
Ja. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, und das ist ja auch in der Kommentierung, die wir ja gemeinsam gemacht haben, deutlich geworden, dass wir wieder erstmal dahin kommen müssen, und so steht, so wurde es zumindest auch kommentiert, dass wir diesen in 53 normierten Grundsatz der Nichtbestellung des Flugleiters, dass das der Standardfall ist. Und wenn ich ihn brauche, dass dann ein entsprechender Begründungsaufwand erforderlich ist. Und da muss man halt sehen, von Platz zu Platz, was passiert da oder warum möchte die Behörde das haben? Und da muss man sich halt, das wird nicht ausbleiben, im Einzelfall damit halt auseinandersetzen. Aber das war ein ganz wichtiger Punkt von unserer Seite, das mal wieder klarzustellen, dass auch, da ist das Wort kann drin, aber wie gesagt, es ist zugleich ein Grundsatz, der sagt, die Nichtbestellung ist der Standard. Und es war halt die ganze Zeit lang so, dass die Bestellung der Standard war, ohne teilweise irgendwelche großen Begründungen.
Ja. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Es tut mir leid. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke den Herren dafür, dass ihr hier oben wart, die vielen Fragen beantwortet habt. Herzlichen Dank Ihnen. Noch eine schöne Messe und ja, einen guten Abend. Danke sehr.
Das war der Fliegermagazin-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle News der Aero findet ihr unter www.fliegermagazin.de/aero2024.